So, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zum Yang und Yang Podcast. Hier stellen wir China als den Megatrend des 21. Jahrhunderts zugänglich, informativ und unterhaltsam dar. Wir gehen auf deutsche und chinesische Perspektiven ein, sodass du dir einfacher zu China eine Meinung bilden kannst. Heute schauen wir uns die Datenschutzthematik an und vergleichen, was versteht man unter Datenschutz in China bzw. Deutschland und wie begründen sich diese unterschiedlichen Perspektiven? Ich bin Yannick.
Ich bin Wayne.
Los geht's. Weißt du, Wayne, das war im Podcast mit den Expat-Kindern. Ich glaube, das war Podcast Nummer 4. Und da hatte der Chris die Geschichte erzählt, dass er eben dann einmal angetrunken nach Hause gegangen ist und auf dem Nachhauseweg sein Handy und Portemonnaie verloren hat. Und daraufhin ist er mit seiner Mutter am nächsten Tag zur Polizei gegangen, um eben das Handy und die und den Geldbeutel zu finden. Und was er gesehen hat, ist, die konnten den gesamten Nachhauseweg sozusagen per Überwachungskameras nachvollziehen. Und was man dann im Grunde auch gesehen hat, ist, wie Chris dann ja gegen einen Baum gelaufen ist und dann erstmal so für ein paar Minuten auf dem Boden liegen geblieben ist. Und er meinte, er war schon überrascht und schockiert, von wie viel verschiedenen Perspektiven man ihn auf dem Boden liegen sehen konnte. Und natürlich war die Mutter damit auch nicht erfreut. Aber auf jeden Fall, um das Ende der Geschichte zu sagen, man hat nachher das Handy und dann Geldbeutel wieder gefunden. Aber es gibt auch, passend dazu habe ich gesehen, es gibt derzeit weltweit, das ist Stand 2019, es gibt weltweit 770 Millionen Kameras. 54% der weltweiten Kameras stehen in China. Ja, aber nur um das zu relativieren, ich meine, offensichtlich China ist auch ziemlich groß mit 1,4 Milliarden Einwohnern. Es gab in Amerika pro Kamera, kommt Amerika auf 4,1 Menschen, während in China man pro Kamera auf 4,6 Menschen kommt. Also man sieht, da sind die Differenzen dann doch nicht so groß. Aber dennoch, man muss natürlich auch unterscheiden, ja, welche Kapazitäten haben die Kameras, zum Beispiel zur Gesichtserkennung. Ja, ich erwähne nur am Rande ja Face++. Aber wie auch immer, ich glaube, klar ist, die Vorstellung von Datenschutz, die unterscheidet sich in China im Vergleich zu Europa und im Speziellen zu Deutschland dann doch nochmal drastisch. Und wir schauen heute uns an, wie sich diese unterschiedlichen Perspektiven begründen. Was bedeutet also Datenschutz? Fangen wir mit der deutschen Perspektive an. Also ich glaube, in Deutschland ist vor allem nochmal mit der Reaktion auf die Snowden-Enthüllungen klar geworden, was uns Datenschutz bedeutet und wann im Grunde in unseren Augen der Datenschutz verletzt ist. Und der Edward Snowden beschreibt es in seinem noch relativ neuen Buch Permanent Record eigentlich ganz gut. Und zwar, der fängt damit an, dass er sagt, dass 90% des gesamten Internetverkehrs durch Technologien geht, die entweder der US-Regierung gehören oder US-Firmen gehören. Und der meint damit einmal die Infrastruktur des Internets, seien es Kabel, Satelliten, Server, ja, aber vor allem auch US-Unternehmen, sei es Facebook, Google, Amazon, aber auch ja Hardware-Sachen wie Dell, HP, Apple, aber auch ja Router und ja Modems. Und da beschreibt er alles Mögliche. Aber grundsätzlich ist eben die Infrastruktur des Internets amerikanisch. Und das gibt natürlich den amerikanischen Intelligenzdiensten einen ganz großen Heimvorteil, weil auch all diese US-amerikanischen Firmen, die unterliegen alle den klassifizierten Richtlinien der amerikanischen Regierung. Das heißt, wenn die amerikanische Regierung bestimmte ja Sachen vorgibt, von wegen, diese Daten müsst ihr teilen, dann müssen de facto die amerikanischen Unternehmen dem zustimmen. Und wo kommt jetzt Snowden ins Spiel? Snowden hatte dann irgendwann in seiner Laufzeit die Aufgabe, mal Recherche zu machen und zu schauen, inwiefern hat eigentlich China Kapazitäten, um amerikanische Assets zu tracken, ja, seien es offizielle, sei es was auch immer. Was können die dort Chinesen machen? Und im Zuge darin hatte dann eben herausgefunden, im Grunde, was für Maßnahmen die chinesische Regierung zur im Grunde Überwachung der Bevölkerung nutzt und war davon im Grunde schockiert. Und nebenbei, wir kommen ja später noch drauf, ich glaube, wenn du einem Chinesen sagst, ey, die Regierung hat all deine Daten, dann wäre wahrscheinlich seine Reaktion, ja, sag mal, was sonst ist neu, ja? Und aber in Snowdens Perspektive war das eben schlimm. Aber wir kommen auf die chinesische Perspektive gleich noch. Snowden, wie auch immer, fand es auf jeden Fall sehr schlecht. Und was er aber dann das erste Mal gemerkt hat, ist, um an all diese Daten zu kommen über China, muss zwingend sehr wahrscheinlich auch die amerikanische Seite ähnliche Instrumente genutzt haben, weil ansonsten hätte er all die Informationen nicht. Ja? Und das ist das erste Mal, so sagt er es im Buch, wo der Verdacht angefangen hat, sich langsam zu bilden, wo er denkt, was die chinesische Regierung öffentlich mit der chinesischen Bevölkerung macht, das macht gerade wahrscheinlich die amerikanische Regierung beziehungsweise die amerikanischen Geheimdienste im Verborgenen mit der gesamten Welt. Und was dann unter anderem geleakt hat, das war ein Programm mit dem Codenamen Stellarwind, beziehungsweise um genau zu sein, es war ein Bestandteil eines größeren Überwachungsprogramms. Und lange Rede, kurzer Sinn, das war de facto die weltweite, lückenlose, automatisierte Massenüberwachung. Und er geht in seinem Buch noch näher drauf ein. Ansonsten, wer keinen Bock auf Lesen hat, den kann ich auch den Podcast mit Joe Rogan empfehlen. Da erzählt er auch viel über das, was später im Buch steht. Und die Reaktionen auf diese Enthüllungen in Deutschland waren eben massive Empörung. Ja, das waren im Grunde schon der Vergleich mit Gestapo- und Stasi-Methoden. Das hat im Grunde schon Züge von 1984. Ja, das ist ja nicht ohne Grund eine Dystopie. Und Edward Snowden sagt auch in seinem Buch, die Mission der NSA hat sich geändert. Von der Nutzung von Technologie, um Amerika zu verteidigen, zur Nutzung von Technologie, um Amerika zu kontrollieren. Und ich glaube, dass wir sehen, dass das im Grunde eine massive Verletzung des Datenschutzes ist, zeigt, dass für uns im Westen Datenschutz in allererster Linie bedeutet die Souveränität über die eigenen Daten, das Recht auf informationale Selbstbestimmung, also ein Grundrecht, was sich aus dem Grundrecht ableitet. Vereinfacht formuliert, keiner darf gegen meinen Willen meine Daten haben. Das ist das Verständnis im Westen und speziell in Deutschland.
Nun schauen wir in China. Also bisher hat China den Datenschutz von personenbezogenen Daten nicht sehr berücksichtigt. Vielmehr ist der Datensicherheit die Rede. Zunächst, China sieht, dass Datenverwendung generell als notwendige Schritte der Entwicklung von Technologie, wie zum Beispiel künstliche Intelligenz und Entwicklung von digitaler Wirtschaft. Die Behörde oder die öffentlichen Dienste zum Beispiel sammeln und verwenden Daten, um bessere Verwaltung zu ermöglichen und vor allem die soziale Sicherheit zu erhöhen. Darunter natürlich auch gewisse personenbezogene Daten, die gesammelt wird, zum Beispiel die reellen Namen von allen Personen und die Personalausweisnummer, Alter, Geschlecht etc. Und bei bestimmten Situationen, wie zum Beispiel Naturkatastrophen, Terrorattacke und Pandemie, wie die Corona-Situation zurzeit, kann die Behörde noch mehr Zugang zu Daten verschaffen, wie zum Beispiel deinen Aufenthalt, wo du warst, ja, und deine Gesundheitssituation derzeit und auch die Vergangenheit und Videoüberwachung hier verschiedener Orte und so weiter, weil eben die soziale Sicherheit einen Vorrang hat. Daher kann die Behörde natürlich mehr Informationen holen. Und es ist auch in der Praxis auch nachgewiesen, ja, dass die Datennutzung von vorteilhaft ist. Zum Beispiel die Kriminalität geht runter, vor allem Cybercrime passiert deutlich weniger. Beispiel dazu, früher gab es sehr viele Fälle, wie zum Beispiel Telefonbetrug oder anonymen Paket mit gefährlichen Stoffen, die geschickt wurden. Man kann dagegen kaum was machen, weil es kaum möglich ist, die Täter zu verfolgen. Seitdem die Daten von Anrufen oder Paketversand gesammelt wurden, weiß die Behörde, wer diese Person ist. Und solche Fälle hatte deutlich wirklich seit 2017 von Jahr zu Jahr immer weniger gegeben. Und für die Bevölkerung natürlich, also als eine einzelne Person wie wir, macht auch wenig Bedanken dabei, dass ihre Daten überhaupt gesammelt wird. Erstens, weil viele Sachen werden dadurch vereinfacht oder praktischer, zum Beispiel über Apps, die Fahrservice holen kann, ja, so Didi China ist die chinesische Version von Uber, funktionierte ganz gut in China. Und auch zum Beispiel elektronische Zahlung, ja, über Handy einfach diese QR-Code scannen und kann man überall schon zahlen. Und auch Hotel- oder Restaurantreservierung kann man durch diese Daten sammeln, eigentlich viel einfacher als ja, früher. Und auch Sicherheitsaspekte hier. Zum Beispiel Mädchen kann sich hier sicherer fühlen, nachts von Clubs nach Hause zu gehen oder in Taxis einzusteigen, da es überall Videoüberwachung gibt. Auch ähnliche Fälle, wie Janike du vorher auch gesagt hast, ja, die Geschichte. Und kann man wirklich, wenn man Sache verloren oder gestohlen wurde, auch schneller wieder zurückfinden, weil man überall diese Überwachung hat. Allerdings, die Datensicherheit muss garantiert sein. Also die Datenverwendung darf die Person nicht schaden. Meistens materiell oder finanziell. Typische Missbrauchsfälle wie zum Beispiel Erpressung oder Blackmail, wie das heißt, weil meine vertrauliche Daten in falsche Hände geraten sind. Und das ist nicht akzeptabel. Zusammengefasst, in China ist man natürlich generell freundlich gegenüber Datensammeln, solange die gut genutzt wurden und unter Voraussetzung, dass die Datensicherheit garantiert ist. Und was versteht man also unter dem Datenschutz in China? Einfach formuliert, keiner darf meine Daten missbrauchen.
Etwas, was ich enorm finde, was du gerade gesagt hast, war eigentlich der erste Satz, ist, dass es in China für selbstverständlich gesehen wird, dass eben das Sammeln von Daten zwingend ist für die, ich sag mal, nächste, ja, digitale, industrielle Revolution. Das ist wahrscheinlich auch so, offensichtlich auch die erste industrielle Revolution in Großbritannien hat massive soziale Probleme mit sich nachgezogen, ja, Massenarmut etc. Aber du siehst eben in den Ländern, die die industrielle Revolution verpasst haben, wie zum Beispiel China, ist der Schaden noch tausendmal größer. Also das finde ich
Richtig.
enorm, das krasse Selbstverständnis, dass es schlichtweg zum neuen Zeitalter mit dazugehört. Also diese Alternativlosigkeit, dass man das mit anerkennt, dass es im Grunde schlichtweg ein Fakt des Lebens ist und dass man jetzt damit dealen muss und damit umgehen muss.
Richtig. Und man sieht noch mal deutlich den Unterschied zwischen Europa und China bei dem Corona-Warn-App zum Beispiel. Also die europäische Vision. Wird, über dieses App wird die Bewegung und Aufenthaltsorte aller Menschen getrackt und den Gesundheitsämtern zur Verfügung gestellt. Dabei sind alle Personen anonym. Also es wird jede eine Zufallscode erteilt über Handy, die Kontakte mit einer Corona-positiv getesteten Person zu erkennen und entsprechend zu warnen. Also diese App sammelte eigentlich nur Informationen wie zum Beispiel Datum, Uhrzeit und Ort, aber ist man trotzdem in Deutschland sehr misstrauisch gegenüber aufgrund des Datenschutzes und die Menschen wollen gar nicht diese App benutzen. Schließlich ist dann diese Durchführung von dieser Corona-Warn-App gescheitert. In China
Oder nee,
wir,
ich meine, die
ja.
Corona-App wurde ja eingeführt und ist jetzt auch als sehr erfolgreich betrachtet. Nur eben die Funktionen der Corona-App sind halt wahrscheinlich im Vergleich, was ursprünglich geplant war, sehr stark begrenzt.
Richtig. Also in China gibt es eine ähnliche App, die beim Betreten oder Verlassen diverser Orte vorgezeigt werden muss. Also jede Person bekommt einen QR-Code. Beim Eintreten in zum Beispiel ein Kino, Restaurant oder Supermarkt wird dieses QR-Code gescannt beim Eingang und dein Gesundheitsstatus wird vorgezeigt und dein Eintritt wird eingetragen sozusagen. Im Grunde ist es eine digitale Version der Anwesenheitsliste, die in Deutschland in der Gastronomie auslagen, kann man vorstellen. Es funktioniert sehr einfach Und ist auch ein bisschen sicherer als die einwegsicherheitsliste, Liste, da die andere Personen eben diese Daten nicht ablesen kann über QR-Code. Nur die Gesundheitsbehörde würde diese Daten von dir sammeln. Daher beklagte man in China überhaupt nicht darüber, solche Apps zu nutzen. Also hier sieht man wirklich, dass diese Corona-App in China eigentlich viel mehr Informationen von dir erhalten wird, ja, viel mehr Daten gesammelt wird. Trotzdem ist in China gegenüber solche Sachen eigentlich freundlicher und in Deutschland ist kaum zu akzeptieren.
Wie begründen sich jetzt diese unterschiedlichen Perspektiven? Wir sehen also in China, das Verständnis von Datenschutz bedeutet in allererster Linie, keiner darf meine Daten missbrauchen, versus wir in Europa unter Datenschutz in allererster Linie verstehen, keiner darf gegen meinen Willen meine Daten haben. Und schauen wir uns auch hier zunächst einmal die Begründung, die deutsche Begründung an. Weil die kommt ja auch nicht von ungefähr. Ja, das Misstrauen gegenüber dem Staat, das ist ja nicht unbegründet. Und man ist sich in Deutschland sehr bewusst über die Notwendigkeit von Abwehrrechten des Individuums gegenüber dem Staat. Weil man hat eben auch in der Vergangenheit oft genug negative Erfahrungen gemacht. Und ich glaube, nicht die Erklärung, aber eine Erklärung für die unterschiedlichen Perspektiven sind eben die eigenen historischen Erfahrungen. Also, in Deutschland hat man eben in der Vergangenheit oft genug negative Erfahrungen gemacht. Nicht nur, wo das Volk direkt vom Staat unterdrückt worden ist, aber oft wurde gerade im Namen des Gemeinwohls, im Namen des Gemeinwillens, ja, hat der Staat den Gemeinwillen als einen Vorwand genommen, um eigene machtpolitische Interessen durchzudrücken und um so die Freiheiten des Individuums zu verletzen, was nachher zu unsäglichen Gräueltaten geführt hat. Und ein Beispiel dafür ist zum Beispiel die Errichtung der NS-Diktatur. Ich meine, man darf nicht vergessen, das war im Januar 1933, da wurde Hitler als Reichskanzler gewählt mit einem voll funktionsfähigen Parlament, wo die NSDAP ja was 30% ein paar zerquetschte Stimmen hatte. Und 6 Monate später, weißt du, war es schon Boom mitten in der Nazi-Diktatur, ja, ein Parteienstaat. Und du siehst die Entwicklung dahin, zum Beispiel auch beim Reichstagsbrand. Ja, da erinnern wir uns jetzt an die Schule, ja, Geschichtsunterricht, der gute Marinus van der Lubbe, ja, das ist im Grunde ein Kommunist, der dort dann vor Ort festgenommen geworden ist, der dann auch verantwortlich gemacht worden ist. Und dann wurde im Grunde er als ein Vorwand genommen, um gegen Mitglieder der SPD und der KPD, der Kommunistischen Partei Deutschlands, damals vorzugehen. Weil man im Grunde ihn verantwortlich gemacht hat und der sollte halt ein Kommunist gewesen sein. Und die Verordnung, die dazu erlassen worden ist, die sogenannte Reichstagsbrandverordnung, die im Grunde alle Abwehrrechte des Individuums gegenüber dem Staat ausgehebelt hat, die hieß sogar zum Schutz von Volk und Staat. Also du siehst schon immer, wenn es solche Namen hat, muss man sich über den Inhalt. Da muss man über den Inhalt kritisch sein. Und man sieht es ja auch im Bereich zum Beispiel der Boykott der jüdischen Geschäfte. Es wurde ja nicht, du wurdest als Deutscher, ja als Volksgenosse, wurdest du ja nicht gezwungen, jüdische Geschäfte zu boykottieren, sondern es wurde nicht gesagt, okay, kauf beim Juden ein und du bist im Gefängnis. Aber was gesagt worden ist, das steht sogar, das kann man in den alten Bildern sehen. Da stand, Deutsche, wehrt euch, kauft nicht bei Juden. Ja, also wurde immer wieder gesagt, ja, die Deutschen müssen wir uns wehren. Also immer wieder, so der Vorwand des Gemeinwohls wurde genutzt, um nachher eigene machtpolitische Interessen durchzusetzen. Und wir sehen es auch bei der Volkszählung. Und zwar die NSDAP hat im Grunde eine Volkszählung durchgeführt, auch 1933. Und man musste dort auch die eigene Religionszugehörigkeit angeben. Das heißt, der Staat hat jetzt seine Daten. Und diese Volkszählung war dann später die statistische Grundlage für die Vertreibung und Ermordung der Juden. Ja, da sieht man wieder, was im Grunde Anfang, ich sag mal, unschuldig begonnen hat. Du siehst, was für katastrophale Folgen das hat, wenn der Staat zu viel Macht hat und zu viel Daten von dir hat. Deshalb, generell sehen wir deshalb einfach, die Macht des Staates muss in Grenzen gehalten werden, Schlichtweg, weil wenn der Staat zu viel Macht hat, dann kann das in Kata hat das, dann kann das katastrophale Folgen haben. Und da ist ja die Nazizeit nur ein Beispiel. Grundsätzlich glaube ich, im Westen ist das nicht zu viel behauptet, dass wir hier sehr, sehr kritisch gegenüber autoritären Regimen stehen. Und wir verbitten einfach autoritäre Regime mit im Grunde Armut, Unterdrückung und all den negativen Konnotationen, die man eben hat. Und das kann im Grunde genauso gut die Sowjetunion sein oder von mir aus auch noch ja, Frankreich vor der Französischen Revolution. Ja, unter dem ja absoluten französischen König, wo die Leute da halb verhungert sind. Und dementsprechend hat man hier ein sehr, sehr großes Misstrauen gegenüber dem Staat. Und jedes Mal, wenn er mehr Macht haben will, zum Beispiel hätte er jetzt eine Corona-App eingeführt, da muss man dem mit großem Misstrauen begegnen und man muss sich sehr bewusst über die Abwehrrechte des Individuums gegenüber dem Staat sein. Das Interessante in China ist, dass man grundsätzlich ein Vertrauen in die Regierung hat, beziehungsweise das Misstrauen, so wie man es in Deutschland hat, das ist nicht vorhanden. Das bedeutet nicht, dass man zum Teil zynisch gegenüber einzelnen Politikern ist. Und man sagt ja, vielleicht die einzelnen Politiker haben es nicht drauf. Aber grundsätzlich sorgen die Institution eines, ich sag mal, eines Herrschers, der viel Macht hat, die ist grundsätzlich als gut angesehen. Auch grundsätzlich wird die Herrschaft der Kommunistischen Partei Chinas als gut angesehen. Ja, die Herrschaft ist eine notwendige Quelle des Guten. Wie begründet sich das jetzt? Weil offensichtlich in deutschen Ohren, das hört sich im Grunde an wie ja offensichtlich, weil das ist die fucking Propaganda der Kommunistischen Partei Chinas, ja. Wir sehen aber, das hat durchaus tiefere Begründungen, dass sagen man ein gewisses Vertrauen in die Herrscher hat. Wenn wir uns die chinesische Geschichte anschauen, dann war China für den Großteil ihrer Geschichte eine wirtschaftliche, technologische und kulturelle Großmacht im ostasiatischen Raum. Und dieser Status dieser Großmacht im Grunde verlor China erst mit der Niederlage in den Opiumkriegen Mitte des 19. Jahrhunderts. Und einfach nur mal, um bis hier ein bisschen ja ein Feeling zu kriegen, was für einen Status China hatte. Vom 1. Jahrhundert durchgehend bis in das 19. Jahrhundert hinein hatte China immer entweder die größte oder zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. Wenn wir heutzutage von Chinas Aufstieg sprechen, weißt du, in der chinesischen Geschichte musste China noch nie aufsteigen. China saß in dem ostasiatischen Raum schon immer natürlich an der Spitze ihrer Weltordnung. Und hervorzuheben ist vor allem auch die kulturelle Ausstrahlkraft der chinesischen Kultur. Im ostasiatischen Raum war die chinesische Kultur so weit fortgeschritten, dass die chinesische Zivilisation per se als Zivilisation galt. Das heißt nicht, dass China die erste fortgeschrittene Kultur auf der Welt hatte, aber im ostasiatischen Raum, in der für China wahrnehmbaren Welt, war es so. Und vergleichbar ist es damit, dass es im Grunde heutzutage keine westlichen Menschenrechte gibt, sondern eben nur Menschenrechte. Und ganz kurios dafür sind zwei Beispiele von kulturellem Imperialismus, als im Grunde einmal die Mongolen in der Yuan-Dynastie war das, glaube ich, oder die Mandschuren in der Qing-Dynastie, ja, China militärisch erobert haben, aber kulturell von China erobert worden sind. Also wenn wir schauen, das Staatsmodell, die Philosophie, die Kunst, die geschriebene Sprache, die diplomatische Norm und die Bildung in all diesen Bereichen emulierten umherliegenden Staaten die chinesischen Praktiken. Das heißt, wenn wir jetzt mal auf diese Geschichte Chinas zurückschauen, dann, also hast du das Bewusstsein einer ehemaligen Großmacht? Und damit verbunden war immer die Herrschaft einer Dynastie und eines Kaisers. Also du verbindest im Grunde, ich sag mal, die glorreichen Zeiten chinesischer Geschichte mit der Herrschaftsform einer Dynastie. Aber welche Rolle spielt jetzt der Herrscher genau? Unterschiedliche Kulturen haben unterschiedliche Geschichten. Und jede Kultur bringt im Grunde ihre eigene Sagen mit, und ihre eigenen Helden und ihre eigenen Legenden. Und die folgende Geschichte, ich glaube, die veranschaulicht es ganz gut. Da kriegt man ein gewisses Feeling, ja, für die chinesische Mentalität. Die folgende Legende ist in China sehr wahrscheinlich genau auf dem gleichen Level bekannt wie vielleicht Rotkäppchen oder Hänsel und Gretel in Deutschland. Und das ist die Legende von Ü, dem Großen, und wie er die Fluten besiegt hat. Das ist jetzt eine Sage, die inhaltlich wahrscheinlich nicht zu 100% ja der Realität entspricht, aber die Wirkung dieser Geschichte ist sehr real. Diese Geschichte soll so circa 2000 vor Christi sich abgespielt haben. Und zwar der Legende nach wurde das Land von Fluten so hoch wie die Berge und von wilden Biestern heimgesucht, sodass das schwarzhaarige Volk sich in Höhlen über dem Wasser verstecken musste und dementsprechend ein ziemlich bescheidenes Dasein fristete, um es mal so zu formulieren. Und Ü hat sich dann zur Aufgabe gemacht, diese Fluten zu besiegen. Und was er im Grunde gemacht ist, er hat Kanäle gebuddelt, ja, Tunnel gebohrt, was auch immer, damit das Wasser wieder abfließen kann. Und Ü, der Große, hat 10 Jahre lang am Stück gearbeitet, ohne auch nur eine einzige Pause zu machen. Nach diesen 10 Jahren hat er es eventuell geschafft, diese Fluten zu besiegen. In diesen 10 Jahren ist er im Zuge, ja, seiner Bekämpfung der Flut 3-mal am eigenen Haus vorbeigelaufen. Und kein einziges Mal davon ist er in das eigene Haus gegangen, um auch nur kurz der Familie Hallo zu sagen. So hingebungsvoll widmete er sich seiner Arbeit. Und als er dann eventuell die Fluten besiegt hat, wollten die damaligen Herrscher ihn zum Thronnachfolger machen. Ü selber hat zunächst abgelehnt, in der Auffassung, er sei dem Thron nicht würdig genug. Die damaligen Herrscher haben aber seine Ablehnung nicht akzeptiert und haben darauf bestanden. Wieder, lange Rede, kurzer Sinn, Ü der Große besteigt den Thron, unter dessen Herrschaft das Land wie noch nie zuvor aufgeblüht hat. Und das ist im Grunde einer der ersten Geschichten, während du im Grunde in Europa wahrscheinlich auf die Demokratie in Athen schaust oder die Republik in Rom, schauen wir in China eben auf diese Geschichte als die allererste Vorstellung von guter Herrschaft. Das heißt, wir sehen auch schon in Chinas Historie immer, dass unter einem Herrscher, der für Stabilität sorgt, unter dem blüht das Land auf. Und dann, und das ist auch wichtig, geht es dem einzelnen Individuum besser. Weil wenn du auch die spätere Geschichte siehst, unter der Absenz eines ordnenden und gerechten Herrschers verfällt das Land in Chaos, wo es dann auch dem Individuum deutlich schlechter geht. Und wenn du das älteste Beispiel dafür nehmen willst, kannst du vielleicht der Zeit der Frühlings- und Herbstannalen nehmen, so ungefähr 500 vor Christus, wo man sich im Grunde gegenseitig zerfleischt hat, ja. Oder auch ein etwas neueres Beispiel, was auch noch heutzutage sehr bewusst ist im chinesischen Bewusstsein, nämlich zum Beispiel die Invasion der Briten. Ja, das Aufzwingen von Opium. Da war im Grunde der chinesische Herrscher schwach und konnte das chinesische Volk eben nicht verteidigen. Und was dazu geführt hat, dass im Grunde die Briten den Chinesen Opium auferzwingen konnten. Da muss ich nochmal die Statistiken genau schauen. Ich weiß nicht mehr, wie viele es waren, aber meines Wissens war es jeder Fünfte, entweder in der Armee oder in der gesamten chinesischen Bevölkerung, war abhängig von Opium, ja. Das gesamte Land ist zum Erliegen gekommen. Und du siehst immer wieder, in der Abwesenheit eines gerechten und ordnenden Herrschers leidet das Volk und leidet nicht nur das Land, sondern leidet auch das Individuum. Und deswegen siehst du in China grundsätzlich, dass so, du siehst grundsätzlich ein Vertrauen gegenüber dem Herrscher. Du siehst grundsätzlich, dass der Herrscher eine Quelle des Guten ist, der für Stabilität sorgt. Und deshalb hat man auch weniger ein Problem, dass die Daten gesammelt werden. Und deshalb liegt der Fokus weniger auf Datenschutz im Sinne von gar keiner darf meine Daten haben, sondern mehr im Sinne auf Datenschutz im Sinne von keiner darf meine Daten missbrauchen. Meine Daten können aber sehr wohl gesammelt werden, solange sie in guten Händen liegen.
Allerdings sehen wir in China, dass auch zunehmend stark bewusster sei für Datenschutz, also nicht nur Datensicherheit, sich entwickelt, weil eben in China diese Datenverwendung immer mehr wird und es führt dann auch zu ähnlich wie einem Datenmarkt. Und je größer dieser Markt wird, also je mehr Daten verwendet wird, ist so umso wichtiger, dass eine Regelung und Gesetze geben, dass dieses Verhalten eben unter Kontrolle hat, ja, und auch die Menschen zu schützen. Und daher gibt es schon seit 2018 einen Entwurf für personenbezogenen Datenschutzgesetz. Und im letzten Jahr, also im Oktober 2020, hat man noch verschärft oder vertieft dieses Gesetz ausarbeitet und sehr wahrscheinlich kommt dann in dieses Jahr ein ausführlicher personenbezogener Datenschutzgesetz in China. Und die genaue Ausprägung am Ende wird sich wahrscheinlich dennoch von den europäischen Regelungen unterscheiden. Das werden wir dann erwarten.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Das ist im Grunde unser Teil für heute. Wir haben es mal diesmal etwas anders probiert. Wer es bis hierhin noch hört, hat sehr wahrscheinlich bemerkt, wir haben heute so mehr einen Präsentationsstil versucht und weniger eine freie Konversation. Schreibt uns gerne in den Kommentaren oder bei Insta, wie ihr das findet, ob das angenehmer ist zuzuhören oder ob eine freie Konversation dann doch besser ist. Ja, was haltet ihr? Ja, vertraut ihr der Regierung? Oder vertraut ihr der Regierung nicht? Ja, seid ihr eher so Camp Mutti Merkel regelt? Oder so eher, ja, Jens Spahn kein Plan? Ja, was, welche Position habt ihr dort in Bezug auf die Regierung? Ansonsten folgt uns auf YouTube, Instagram, Spotify und Apple Podcast. Der Link zu den Plattformen bzw. der Name dazu steht in der Beschreibung. Und vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.